NDR Info. Themen des Tages.
Eine Autobombe tötet einen hochrangigen Militär in Moskau. Dänemarks Regierung bestellt den US-Botschafter ein wegen der Einsetzung eines Grönland-Sonderbeauftragten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther dringt auf eine Zuckersteuer. Und eine Autobahnbrücke in Deutschland wird in nur 4 Jahren gebaut. Da schneidet auch der Kanzler persönlich das Bändchen zur Eröffnung durch.
Deutschland kann Infrastruktur, Deutschland kann solche Projekte sehr schnell umsetzen.
Das alles und leider auch der Tod des Sängers Chris Rea sind Themen des Tages an diesem Montag der Weihnachtswoche. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wieder ist in Moskau heute früh ein General getötet worden. Ein Sprengsatz zerriss das Auto von Fanil Savarov und die russischen Ermittler deuten auf ukrainische Spezialkräfte. Russland-Korrespondent Björn Blaschke, aktuell in Köln. Was genau hat sich zugetragen und wer war dieser Generalleutnant?
Naja, wir müssen uns das so ein bisschen zusammensetzen aus verschiedenen Puzzleteilen, aus verschiedenen Medien und eben auch offiziellen Darstellungen. Aber was wir wissen, ist, dass Generalleutnant Fanil Savarov sich offensichtlich kurz vor 7 an das Steuer seines Autos setzte, ein paar Meter noch über den Parkplatz fuhr im südlichen Moskau. Und dann ist ein Sprengsatz, der unter dem vorderen Teil des Autos offensichtlich angehaftet worden war, explodiert. Der Generalleutnant war schwer verletzt, ist in ein Krankenhaus gebracht worden und dann aber dort auch seinen Verletzungen erlegen. Und wer der Mann war, letztlich dann doch ein relativ kriegserfahrener Mann, möchte ich sagen. Er hat schon in den Tschetschenienkriegen gekämpft, war in Syrien im Einsatz, dafür so Spezialoperationen zuständig und hat zuletzt an der Akademie des russischen Generalstabs gelehrt, unter anderem eben Soldaten, die auch in die Ukraine gegangen sind.
Wie geht der Kreml mit diesem Vorfall um? Kommt ihm das zu Pass, weil man sagen kann, seht her, die Ukraine steckt hinter allem Übel, auch bei uns im Land? Oder ist es eher peinlich, dass womöglich Ukrainer mitten in der russischen Hauptstadt ein Mitglied des Generalstabs töten können?
Also öffentlich ist dem Kreml eigentlich selten was peinlich. Und daher ist davon auszugehen, dass die eher sagen, typisch, es war die Ukraine, die dahinter steckt. Und man hat auch jetzt schon so Andeutungen aus Moskau gehört. Da spricht man ja sowieso immer von dem Neonazi-Regime Selenskis. Also, dass die eben diese Neonazis wieder mal es geschafft hätten, das Böse in der Welt auszubringen, sozusagen. Also, da in diese Richtung ging das auf jeden Fall. Und dann immer auch in Verbindung mit im Attribut Terrorismus werde da verbreitet aus der Ukraine.
Es wäre aber auch nicht der erste tödliche Anschlag dieser Art in Russland, den die Ukraine für sich reklamiert.
Nein, es hat ungefähr vor einem Jahr einen Attentat gegeben mit einem Elektroroller. Da traf es ebenfalls einen General, der verantwortlich gemacht worden war von der ukrainischen Seite für C-Waffeneinsätze im Krieg in der Ukraine. Und im vergangenen April ist der Stellvertreter von Savarov auch umgebracht worden, ebenfalls mit einem Sprengsatz, der unter einem Auto installiert worden war.
Moskau lässt fast Nacht für Nacht Städte und Energieanlagen in der Ukraine mit Drohnen, auch ballistischen Raketen angreifen. Die ukrainischen Gegenangriffe sind alles andere als ein Spiegelbild. Sie treffen aber auch fast täglich und dann Häfen, Raffinerien, chemische Werke, mal ein U-Boot, mal 2 Kampfflugzeuge, Tanker der Schattenflotte. Können der Kreml, die russische Wirtschaft, die russische Armee das auf Dauer ungerührt wegstecken?
Ja, ungerührt nicht. Ich glaube, in diesem Krieg geht es ja eher darum, wer hat den längeren Atem, wer hat mehr Geld, wie auch immer man das nennen will. Und da sitzt, glaube ich, Moskau tatsächlich noch immer am längeren Hebel. Es sind auch 140 Millionen Menschen, die in Russland wohnen. Also das heißt, man spricht ja tatsächlich auch immer wieder davon vom Fleischwolf, dieser Fleischwolf, der da eben in die Ukraine geschickt wird und durch die Ukraine gejagt wird, der ist halt sehr aktiv. Das heißt, es gibt Leute, die sich freiwillig für diesen Krieg melden, weil sie eben auch finanzielle Vorteile sich davon erhoffen. Und wenn sie fallen, dann eben für ihre Familien. Ich glaube, dass insgesamt Russland einfach tatsächlich der übermächtige Gegner ist. Und wenn es jetzt darum geht, wer hat den längeren Atem, dann ist Russland bestimmt nicht ungetroffen von diesem Krieg, von dem Geld, das Russland dafür ausgeben muss. Also man erkennt das, ein Beispiel, ein kurzes Beispiel. Zum 1. Januar wird die Mehrwertsteuer von 20% auf 22% erhöht, eben wegen der erhöhten Ausgaben. Also man merkt es in Russland auch, aber Man merkt es, glaube ich, immer noch weniger als die Ukraine.
Russland-Korrespondent Björn Blaschke mit Einschätzungen. Schon seit Monaten droht US-Präsident Trump immer wieder mit der Übernahme der rohstoffreichen und zu Dänemark gehörenden Insel Grönland durch die USA. Jetzt hat er einen republikanischen Gouverneur als US-Sondergesandten für Grönland eingesetzt und Jeff Landry trötete umgehend auf der Plattform X, dass es ihm eine Ehre sei, dabei zu dienen, Grönland zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen. Nicht nur Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen versteht hier keinen Spaß. Der US-Botschafter in Kopenhagen wird einbestellt. Christian Blenkern berichtet.
Jetzt muss offenbar jedes Wort abgewogen werden. Vielleicht will Dänemarks Ministerpräsidentin deshalb heute nur schriftlich antworten. Auf der Social-Media-Plattform Instagram schreibt Mette Frederiksen, dass die USA ihr Land in eine schwierige Lage bringen würden. Landesgrenzen könnten nicht einfach mit Gewalt verändert werden. Am Morgen wurde Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen deutlicher. Ich bin zutiefst bestürzt über die Nachricht, dass der US-Präsident einen Sondergesandten ernannt hat. Die Art und Weise, wie dieser nun den Eindruck erweckt, er habe den Auftrag, Grönland zu amerikanisieren, ist völlig inakzeptabel. Der Grund des Ärgers: der republikanische Gouverneur Jeff Landry war von US-Präsident Trump in der Nacht zum Montag überraschend zum neuen Sondergesandten für Grönland ernannt worden. Die Regierung in Kopenhagen wurde damit, mal wieder, von Trump völlig überrumpelt. Nun will Dänemarks Außenminister reagieren. In Absprache mit unseren grönländischen Kollegen haben wir beschlossen, den amerikanischen Botschafter einzubestellen. Wir werden klarstellen, dass wir die Achtung der territorialen Integrität des Königreichs Dänemarks erwarten. Letztlich werden die Grönländer selbst entscheiden, ob sie weiter Teil des Königreiches sein wollen oder ob sie sich anders orientieren. Das kann niemand von außen bestimmen. Das Interesse des US-Präsidenten an Grönland ist nicht neu. Die Insel ist kaum besiedelt, aber reich an Rohstoffen und gilt als strategisch wichtig in der Arktis. Die USA betreiben hier eine Militärbasis mit Raketenwarnsystem. Doch Trump geht es um mehr. Ende März erklärte er in einer Pressekonferenz, warum er die zu Dänemark gehörende Insel unbedingt haben will. Wir brauchen Grönland. Die Insel ist für die internationale Sicherheit unerlässlich. Es geht nicht darum, ob wir ohne Grönland auskommen können. Das können wir nicht. Wenn Sie sich Grönland und die Seefahrtsrouten in der Arktis ansehen, sehen Sie überall chinesische und russische Schiffe. Das können wir nicht länger hinnehmen. Der 54-jährige Landy unterstützte früh diese Pläne des US-Präsidenten. Seit 2024 ist der Republikaner Gouverneur des US-Bundesstaates Louisiana. Nun wird er der neue US-Sondergesandte für Grönland. Auf der Online-Plattform X schreibt er nach der Benennung, dass es ihm eine Ehre sei, dabei zu dienen, Grönland zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen. Die grönländische Politikerin Aaja Chemnitz-Larsen nennt die Aussage respektlos und warnt zugleich davor, dass die USA nun einen Keil zwischen Dänemark und Grönland treiben könnten. Da sind zum Beispiel die hohen Stromkosten, die an die Verbraucher einfach weitergegeben werden. Wir haben hohe Lebensmittelpreise, so hoch wie in Dänemark. Es gibt einige Dinge, die unzufrieden machen und bei einigen vielleicht dazu führen, dass man sich auch anderweitig umsehen möchte. Das ist das, was ich höre, und ich halte es für wichtig, diese Sorgen ernst zu nehmen. Grönlands Premierminister Jens Fredrik Nielsen zeigte sich derweil unbeeindruckt von den Ankündigungen des neuen US-Gesandten. Für uns ändert sich nichts, schreibt er auf Facebook. Über Grönlands Zukunft würden einzig die Menschen in Grönland entscheiden.
Die Weihnachtstage stehen zuverlässig für einen steilen Anstieg des Verzehrs von Süßigkeiten. Schokolade, Lebkuchen, Stollen und Plätzchen. Abgesehen davon, dass unser Weihnachten überzuckert ist, gilt aber generell, in zu vielen Dingen, die wir essen und auch trinken, steckt Zucker. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat nun in einem Interview mit der Welt die Route ausgepackt. Er will im kommenden Jahr eine Zuckersteuer vorantreiben im Bundesrat und auf einem CDU-Bundesparteitag. Begründung: Eine Zuckersteuer ist politisch und ökonomisch längst geboten, weil zu starker Zuckerkonsum erhebliche gesundheitliche Probleme und damit auch enorme gesellschaftliche Kosten verursacht. Darüber habe ich mit Dr. Michael Stolpe gesprochen. Er leitet den Projektbereich Globale Gesundheitsökonomie am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Ist der Zuckerkonsum in Deutschland zu hoch und welche Schäden und Leiden bewirkt das, um die man auch das Gesundheitswesen entlasten könnte?
Ja, also aus wissenschaftlicher Sicht kann ich dieser Aussage zustimmen. Der Zuckerkonsum ist hoch. Der Zuckerkonsum führt auch dazu, dass eben hochverarbeitende Lebensmittel stärker konsumiert werden. In den hochverarbeitenden Lebensmitteln wird eben oft Zucker eingeführt. Das ist auch ein Grund, warum viele Menschen gar nicht wissen, wie viel Zucker sie tatsächlich konsumieren, weil der Zucker oft versteckt wird. Fertiggerichte, die man zum Beispiel in Tiefkühlgerichte, die man in der Mikrowelle warm macht und so weiter. Und das führt eben zu einem Überkonsum und zu einem hohen Zuckerkonsum, und der hat natürlich eine Reihe von gesundheitlichen Folgen. Also zu nennen ist natürlich an erster Linie Karies. Aber hoher Zuckerkonsum ist ein Risikofaktor für viele andere Krankheiten. Dazu gehört Diabetes Typ 2, dazu gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dazu gehört Schlaganfall, dazu gehören wahrscheinlich auch, wie neuere Forschung zeigt, neurodegenerative Krankheiten. Also eine Fülle von Zivilisationskrankheiten, die unser Gesundheitssystem mit hohen Ausgaben, mit hohen Kosten in der Behandlung belasten. Eine wichtige Gruppe von Krankheiten hier sind die sogenannten chronischen Entzündungskrankheiten, und es wird geschätzt, dass etwa die Hälfte aller volkswirtschaftlichen Krankheitskosten in hochentwickelten Ländern wie Deutschland durch chronische Entzündungskrankheiten verursacht werden. Deren Prävalenz hat also stark zugenommen in den letzten Jahrzehnten.
Was sind da nun praktikable Methoden, den Zucker zu besteuern, worauf Daniel Günther dringt? Und für welche Zuckerarten gilt das dann? Für Rohrzucker, für Fruchtzucker, für Karamell und für Kluntjes? Oder lohnt es sich dann am Ende vor allem bei zum Beispiel zuckerhaltigen Limos?
Ja, also die zuckerhaltigen Limonaden, die sind tatsächlich ein sehr großes Problem. Die sind vor allem auch deshalb ein großes Problem, weil wir da nicht nur einen hohen Pro-Kopf-Konsum haben, sondern es vor allem junge Erwachsene und da vor allem junge Männer sind, die in großen Mengen diese zuckerhaltigen Limonaden trinken. Und wenn man da eine Zuckersteuer einführt, dann kann man eine sehr große Wirkung erzielen, weil junge Männer zwischen 15 und 30 Jahren eben oft nicht über ein so hohes Einkommen verfügen und deshalb eben sehr sensibel auf Preiserhöhungen reagieren, die ja durch diese Zuckersteuer dann bewirkt werden. Aber der Zucker versteckt sich eben auch in vielen anderen Lebensmitteln, und eine wichtige Frage ist, wie man eben die Gestaltung der Zuckersteuer optimiert. Und da hatten Sie angesprochen, es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten. Aber man kann eben auch, wie andere Länder, Großbritannien das zum Beispiel gemacht hat, eben nach dem Zuckergehalt der Lebensmittel die Besteuerung differenzieren. Dass man also nicht eine pauschale Steuer einführt für eine bestimmte Art von Lebensmittel, sondern dass man sagt, es kommt auf den Zuckergehalt an. Und dann würde man ja einen Anreiz setzen, dass die Lebensmittelindustrie dann die Rezeptur ändert und den Zuckergehalt verringert.
Und was ist dann für den Staat spannender, die Zusatzeinnahmen an Steuern, die erstmal entstehen, oder bei Änderung des Konsumverhaltens, Ausweichverhalten, wenn man so will, eben das Ausbleiben für die Kosten für Adipositas oder Typ 2 Diabetes und ihre
Behandlung? Also dazu gibt es gute Studien auch aus Deutschland, die das eben durchgerechnet haben für hypothetische Szenarien. Wir haben jetzt ja noch keine Zuckersteuer gehabt, aber man kann eben mit wissenschaftlichen Methoden simulieren, was wäre, wenn wir so eine Zuckersteuer einführen wollten. Und da zeigte sich zum Beispiel in einer neueren Studie, wo nur die Krankheiten Typ 2 Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Schlaganfall betrachtet wurden, dass die Einsparung im Gesundheitswesen, also bei den Gesundheitsausgaben oder Behandlungskosten, ca. 4 Milliarden Euro wären über einen Zeitraum von 20 Jahren. Aber die gesamten Vorteile für die Volkswirtschaft wären bei deutlich über 16 Milliarden Euro, also mehr als viermal so hoch. Und das ist möglicherweise noch eine Unterschätzung, weil ich ja gesagt habe, es gibt noch andere Krankheitsarten, für die auch der hohe Zuckerkonsum ein Risikofaktor ist. Die sind in dieser Studie noch gar nicht betrachtet worden. Jetzt kommt aber hinzu, wie Sie schon sagten, man hat ja auch dann Steuereinnahmen. Der Staat hat Steuereinnahmen. Und diese Steuereinnahmen könnte man natürlich für weitere Präventionsmaßnahmen einsetzen, um die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Und daraus würden sich ja dann weitere Ersparnisse auch im Gesundheitswesen der Zukunft geben, sodass man dann noch weitere erhebliche Vorteile hätte, die in den bisherigen Studien noch nicht quantifiziert sind.
Der Gesundheitsökonom Dr. Michael Stolpe vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Eine Antwort aus der Bundesregierung auf die Initiative von Daniel Günther gibt es auch schon. Bundesernährungsminister Alois Rainer von der CSU sagt, wir brauchen keine Zuckersteuer. Steuererhöhungen stünden auch nicht im Koalitionsvertrag. Und es gäbe eine freiwillige Strategie der Lebensmittelwirtschaft zur Reduktion von Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten. Die Bundesregierung will Internetanbieter verpflichten, bestimmte Verbindungsdaten der Nutzer 3 Monate lang zu speichern. Konkret geht es um die Speicherung von IP-Adressen. Bundesjustizministerin Hubig hat dazu einen Gesetzentwurf vorbereitet, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Hubig sagte der Bild am Sonntag dazu, bei Kinderpornografie, Online-Betrug und strafbarem Hass im Netz kämen Täter viel zu oft davon. Aber würde die Vorratsdatenspeicherung daran viel ändern? Hintergründe von Benjamin Großkopf.
Warum kommt dieser Gesetzentwurf jetzt?
Weil die Bundesregierung eine solche Regelung bereits im Koalitionsvertrag vereinbart hat und weil die Sicherheitsbehörden darauf gedrungen haben, ob gefragt oder oft auch ungefragt. Will diese Regierung das noch hinkriegen, muss sie jetzt damit anfangen. Es hat gegen jegliche Vorhaben dieser Art immer Klagen gegeben und es wird diese Klagen, so ist zu erwarten, auch diesmal geben. Soweit ist es aber noch nicht. Der Gesetzentwurf ist noch nicht mal in der Bundesregierung fertig abgestimmt.
Wer muss künftig was, warum speichern?
Telekommunikationsunternehmen müssen dem Gesetzentwurf zufolge für 3 Monate die IP-Adressen speichern. Das ist wie die Anschrift eines Computer, Tablets, Smartphone, von dem aus man ins Netz geht. Und mit dieser Anschrift kommunizieren dann die Webseiten und Apps, schicken Daten hin und her. Allerdings im Gegensatz zur Wohnanschrift wechselt diese IP-Adresse ständig. Wenn also Ermittler herausfinden, dass von einer bestimmten Adresse möglicherweise etwas Strafbares kam, dann finden sie denjenigen, der da gewohnt hat, nicht mehr. Der mutmaßliche Straftäter ist längst unbekannt verzogen. Jetzt soll das insofern verhindert werden, als dass Telekommunikationsanbieter das 3 Monate speichern und auf Verlangen von Ermittlern herausgeben müssen, die einen so wörtlich konkreten Anfangsverdacht haben.
Es geht im Gesetzentwurf nicht mehr um eine generelle Vorratsdatenspeicherung. Warum?
Weil Vorratsdatenspeicherung nach mehr klingt, als die Pläne vorsehen. Das Ganze soll jetzt so wörtlich vorsorgliche IP-Adressenspeicherung heißen. Private Kommunikation, beispielsweise in Messengern oder SMS-Diensten, soll nicht gespeichert werden. Das hat die Bundesjustizministerin Hubig noch einmal betont.
Es gibt schon jetzt viel Kritik. Wie lautet sie?
Kommt drauf an, aus welcher Richtung die Kritiker argumentieren. Ermittler sagen, 6 Monate oder noch länger wären besser gewesen, nicht nur 3 Monate Speicherung wie jetzt vorgesehen. Denn es handele sich oft um Spurensicherung in hochgradig komplexen Ermittlungsverfahren, die oft international zu koordinieren sind. Wenn man beispielsweise Grüne oder Linke fragt, sehen sie einen unzulässigen Eingriff in die Grundrechte eines jeden Bürgers und fragen zum Beispiel, welche Rückschlüsse lassen sich durch die Daten auf die Bewegungen einer Person ziehen. Die Möglichkeit solcher sogenannten Bewegungsprofile war in der Vergangenheit immer einer der Gründe, warum diese Regelungen als nicht grundrechtskonform beurteilt wurden.
Wie ist das in anderen EU-Ländern geregelt?
Sehr unterschiedlich. Von deutlich längerer Speicherung bis hin zur Verknüpfung mit bestimmten Straftatbeständen, die es jetzt in Deutschland erstmal nicht geben soll. Diese Uneinheitlichkeit zeigt eines. Gerichte, auch der Europäische Gerichtshof, verbieten zwar oft generell anlasslose Speicherung. Wie die Einzelstaaten das aber in ihr eigenes Recht übersetzen, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Als Pontifex trat der Bundeskanzler heute auf. Friedrich Merz gab am Vormittag eine neue Brücke auf der A45 bei Lüdenscheid frei. Für 170 Millionen Euro, innerhalb von nur 4 Jahren geplant und gebaut. Erste Klasse, was sie hier gemacht haben, so haben wir den Kanzler zu Beginn der Themen des Tages schon gehört. Nötig war der schnelle Neubau, weil die alte Brücke vor 4 Jahren wegen Einsturzgefahr, Knallauffall, gesperrt wurde. Durch das Fehlen dieser wichtigen Nord-Süd-Achse zwischen dem Ruhrgebiet und Hessen ist wohl ein Schaden von rund 1,5 Milliarden Euro für Betriebe in der Region entstanden. Wie es auf der A45 mit den Bauarbeiten jetzt weiterläuft, auch dazu mehr von Heiko Dolle.
4 Jahre haben die Lüdenscheider auf diesen Moment gewartet, die feierliche Freigabe der Rahmedetalbrücke an der A45. Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Mittag symbolisch das Band durchgeschnitten, um die Brücke zweispurig in beide Richtungen für den Verkehr freizugeben.
Deutschland kann Infrastruktur, Deutschland kann solche Projekte sehr schnell umsetzen. Und dieses Tempo, das ich hier gezeigt habe, das wollen wir in Zukunft in ganz Deutschland anwenden, das wollen wir überall haben. Deutschland kann bauen, wir werden bauen und es wird sehr viel schneller gehen als in der Vergangenheit.
Anschließend ist er als erster über die neue Brücke gefahren. Ein historisches Ereignis, da sind sich alle einig. Was bislang 8 bis 10 Jahre gedauert hatte, wurde in Lüdenscheid in 4 Jahren realisiert. Trotz der Freude über die schnelle Freigabe war sich Bundeskanzler Friedrich Merz aber sehr bewusst, was die Menschen in der Region durchmachen mussten.
Für Sie alle, meine Damen und Herren, für die ganze Region geht heute eine Leidenszeit zu Ende. Und die positiven Auswirkungen, die werden Sie hoffentlich genauso schnell bemerken können, wie Sie vor mehr als 4 Jahren eben auch die negativen Konsequenzen der Vollsperrung zu spüren bekommen haben.
Die Freigabe sei ein Weihnachtsgeschenk für die ganze Region, betonte Bundeskanzler Friedrich Merz. Ein Geschenk, das viele Lüdenscheider sehr gerne annehmen.
Also das Geschenk, darauf haben wir alle jahrelang gewartet irgendwie, ne? Also das ist wirklich ein tolles Geschenk heute.
Heute ist ein Feiertag, weil unsere Brücke wird heute eröffnet. Wir können wieder durchfahren, endlich.
An die Firma, die das wirklich vollbracht hat und möglich gemacht hat, sollte man wirklich ein dickes Lob aussprechen. Also das hätte ich echt nicht gedacht, dass das so schnell ging.
Schlaflose Nächte und kilometerlange Staus im Stadtgebiet sind damit vorbei. Auch der LKW-Lärm die ganze Nacht. Unterm Strich bleiben aber auch Schäden für die Wirtschaft in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro.
Also wir liegen auch direkt hier an der Brücke, haben die 4 Jahre komplett mitgemacht. Und wir sind wirklich froh, dass diese Zeit jetzt vorbei ist und wir wieder beruhigt unser Dorf genießen können.
Deswegen ist es schon ein ziemlich großes Ereignis hier für uns. Wir haben endlich wieder freie Straßen und wir können endlich wieder problemlos überall hinkommen.
Ja, ist ein historischer Moment, würde ich sagen, ne? Also jetzt, wenn der Verkehr wieder rollt, hoffen wir, dass es jetzt wieder besser wird.
2027 soll dann auch die andere Brückenhälfte fertig sein, versicherte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Ab jetzt beginnen die umfangreichen Sanierungsarbeiten an den Umleitungsstrecken in Lüdenscheid und Umgebung. Denn die Tausenden von Lkw jeden Tag haben viele Straßen kaputt gemacht. Aber daran will erst einmal noch niemand denken. Jetzt wird erst einmal gefeiert.
Der 22. Dezember, der Montag vor Heiligabend und vor den Weihnachtsfeiertagen. Kaum ein Song spiegelt das Gefühl der Vorfreude auf die Familienweihnacht, die die Lieben zusammenführt, so feinfühlig und sanft auf den Punkt wie Driving Home for Christmas. Der Komponist und Sänger Chris Rea, dieses Evergreens aus den 80ern, ist heute früh im Alter von 74 Jahren verstorben. Franziska Hoppen aus London.
Besonders bekannt war der Brite mit der heiser, rauchigen Stimme für den Weihnachtsklassiker Driving Home for Christmas, den er selbst geschrieben und komponiert und 1986 veröffentlicht hatte. Bis heute ist er jedes Jahr um die Weihnachtszeit im Radio zu hören. Rea mischte Blues, Pop, Soul und Softrock auf insgesamt mehr als 20 Alben. Darunter waren Hits wie The Road to Hell aus dem gleichnamigen Album, das in Großbritannien Platz 1 der Charts erreichte, und Titel wie On the Beach und Josephine. Rea verkaufte mehr als 30 Millionen Platten. 1951 wurde er in Middlesbrough als Sohn eines italienischen Vaters und einer irischen Mutter geboren und hatte 6 Geschwister. Später sagte er einmal, als irischer Italiener in einem Café in Middlesbrough habe er sein Leben als Außenseiter begonnen. Im Laufe seines Lebens litt Rea unter einer Reihe von Gesundheitsproblemen. Bei ihm wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert, er war zuckerkrank und erlitt 2016 einen Schlaganfall. Rea hat 2 Töchter, Josephine und Julia, nach denen er auch Hits benannt hat.
Das waren die NDR-Info-Themen des Tages.
See those faces. I'm driving home for Christmas.